Ich fange ja meine Predigten immer gerne mit einem Witz an. Und aber heute bei dem Thema Leid und Kreuz und eigenes Leid, da fand ich das ziemlich schwer, einen Witz zu finden. Ich habe dann aber doch einen gefunden, bei dem einem das Lachen ein bisschen im Hals stecken bleibt. Und zwar, Pater Alfred Delp ist ein katholischer Pater gewesen, der im Jesuitenorden war. Und der wurde im Dritten Reich von den Nazis ermordet. Und auf dem Gang zu seiner Hinrichtung war ein Pfarrer mit dabei. Und dann hat er den Pfarrer gefragt, was es denn Neues von der Front gebe. Der Pfarrer antwortete und dann sagte Pater Alfred Delp, in einer halben Stunde weiß ich mehr als Sie. Und das ist doch wirklich stark, oder? In so einer Situation, wo man eigentlich wirklich am Boden zerstört sein müsste, ne, da wirklich noch so einen Witz zu machen. Und also Pater Alfred Delp wird auch sicherlich von den Nazis nicht gut behandelt geworden sein. Er wurde verurteilt von Roland Freisler. Ich weiß nicht, ob jemandem dieser Name ein Begriff ist. Wer von euch vielleicht den Film Sophie Scholl die letzten Tage gesehen hat, kann sich das vielleicht vorstellen. Der war dafür bekannt, dass es ihm richtig Spaß gemacht hat, die Angeklagten zu beschimpfen und sie zu demütigen. Also dieser Pater wird richtig erniedrigt worden sein und trotzdem hatte er noch die Stärke, wirklich da seinen Mördern die Stirn zu bieten. Und genau über diese Stärke geht es auch in dem heutigen Predigttext. Der steht bei Jesaja im 50. Kapitel, die Verse 4 bis 10. Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen, mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut. Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Sie meinen, ich hätte damit mein Unrecht eingestanden. Aber der Herr, der mächtige Gott, steht auf meiner Seite. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein und halte alles aus. Ich weiß, dass ich nicht unterliegen werde. Ich habe einen Helfer, der meine Unschuld beweisen wird. Er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den Richter treten. Wer will etwas gegen mich vorbringen? Er soll kommen. Der Herr, der mächtige Gott, tritt für mich ein. Wer will mich da verurteilen? Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen. Sie verfallen wie ein Kleid, das von Motten zerfressen ist. Wer von euch fragt nach dem Herrn? Wer hört auf seinen Bevollmächtigen? Er darf wissen, auch wenn sein Weg durchs Dunkel führt und er nirgends ein Licht sieht, auf den Herrn kann er sich verlassen. Sein Gott hält und führt ihn. Dieser mittlere Teil dieses Textes ist ziemlich heftig, was da mit dem, der das spricht, gemacht wird. Und ich denke, diejenigen von euch, die den Film Die Passion Christi gesehen haben, haben da gleich wieder diese Bilder im Kopf, wie Jesus da ausgepeitscht und misshandelt wird. Und Jesus hält es einfach aus. Er wehrt sich nicht, aber er knickt auch nicht ein. Er hält es aus. Und ich glaube, dass dieser Text wirklich, den ja Jesaja 600 Jahre bevor Jesus geboren wurde, vielleicht waren es auch mehr, aufgeschrieben hat, dass dieser Text wirklich von Jesus berichtet. Und das finde ich überhaupt an dem Buch Jesaja sehr beeindruckend. Wir finden dort ganz viele Hinweise auf Jesus und es werden wirklich Sachen über den Menschensohn, über den Knecht Gottes berichtet, die, wenn man das Neue Testament kennt, eigentlich wirklich nur Jesus meinen können. Das nur mal so am Rande, weil ich das einfach beeindruckend finde, dass schon so lange bevor Jesus geboren wurde, diese Sachen aufgeschrieben worden sind. weil das für mich ein ganz starkes Zeichen ist, dass diese Geschichten über Jesus wirklich wahr sind und nicht nur von irgendjemandem ausgedacht. Auf jeden Fall hält Jesus diese Foltereien und Quälereien aus. Und hier in dem Text steht auch, ne, das werden sie mir als Schuldgeständnis deuten. Ich habe mal irgendwie nach einem griffigen Vergleich gesucht, aber nicht richtig einen gefunden, aber ich musste auf einmal an Fußball denken, weil man da ganz oft die umgekehrte Situation hat, nämlich, dass jemand zu Recht beschuldigt wird und sich dagegen wehrt. Ne, ganz oft bei Fußballspielen sieht man das, dass ein Fußballspieler fault, ne, eine gelbe oder sogar eine rote Karte bekommt und sich dann tierisch drüber aufregt, den Schiedsrichter anpöbelt. Und ich finde solche Situationen immer furchtbar peinlich. Da haben im Stadion 50.000 Menschen oder mehr gesehen, was der gemacht hat, und der versucht sich rauszureden und pöbelt darum. Wenn man sich mal genau die andere Situation vorstellt, ein Fußballspieler hat nicht gefault, der Schiedsrichter hat nur stand irgendwie ungeschickt und hat das nicht richtig gesehen, gibt ihm die rote Karte und der Fußballspieler sagt, ja, okay, und geht ganz selbstverständlich vom Platz. Also ich fände das sehr beeindruckend. Wahrscheinlich würden dann die Fans der gegnerischen Mannschaft, ne, das dann auch als Schuldeingeständnis verstehen, aber ich finde das sehr beeindruckend. Und eine rote Karte, ne, ist ja nicht halb so schlimm wie das, was Jesus erleiden muss. Und deswegen ist das natürlich nochmal umso beeindruckender, was Jesus damit sich machen lässt. Und insbesondere finde ich das auch deswegen beeindruckend und fände auch den Fußballspieler sehr beeindruckend, weil ich glaube, dass ich das nicht so aushalten, so hinnehmen könnte. Während meiner Schulzeit, da gab es mal eine Phase, wo ich in der Klasse viel gehänselt wurde. Heutzutage würde man sagen, gemobbt. Und das war für mich nicht auszuhalten. Und ich empfand es auch extrem ungerecht, weil ich hatte zumindest nicht wissend irgendjemandem was getan. Ich hatte eigentlich niemandem was getan und trotzdem gab es da einige Leute, die mich fertig gemacht haben. Und ich hätte mich da gerne irgendwie gewehrt, aber ich war körperlich unterlegen, ich war nicht so schlagfertig wie die anderen, wäre es aber gern gewesen. Jesus hätte die Macht gehabt, sich zu wehren. Aber er hat es nicht getan. Er hat es ausgehalten, weil er wusste, dass Gott auf seiner Seite steht. Den einen Vers aus dem Text eben möchte ich nochmal aus der Luther-Übersetzung vorlesen. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Diese Formulierung finde ich irgendwie toll. Diese Gewissheit, dass egal was passiert, dass ich nicht erniedrigt und nicht klein gemacht werden kann. Das hätte mir damals sehr geholfen, wenn ich wirklich diese Gewissheit gehabt hätte, auf dem Schulhof in einer Mülltonne zu sitzen und da selber nicht mehr rauszukommen, aber trotzdem zu wissen, ich kann nicht klein gemacht werden. Ich kann nicht erniedrigt werden. Das hätte die Situation an sich nicht besser gemacht, aber es hätte geholfen, sie auszuhalten. Jesus hatte diese Gewissheit. Aber ich glaube, dass das noch nicht ausreicht, um wirklich diese Qualen, die er da erleiden musste, wirklich auszuhalten und anzunehmen. Diese Qualen, die Jesus da durchlitten hat, das hat ihn was gekostet. Und auch wenn man die Geschichte kennt und weiß, wie sie ausgeht und ne, sagt, ja, am Ende war doch alles gut, er ist doch wieder auferstanden, glaube ich, kann man das nicht so leicht abtun. Das war wirklich hart, was er da durchmachen musste. Und wir wissen auch, dass er das nicht wollte. Am Abend, an dem er verraten und dann gefangen genommen wurde, da ging er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und da wurde er dann auf einmal richtig von einer Todesangst gepackt, hat sich auf den Boden geschmissen und hat gebetet, Vater, kannst du diesen Kelch nicht an mir vorüberziehen lassen? Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen vielleicht auch kennt, wo ihr in irgendeiner Situation steckt, wo euch äußere Umstände zermürben, fertig machen und ihr nicht wisst, wie ihr da rauskommt und wo ihr euch dann vielleicht abends irgendwie zu Hause aufs Bett schmeißt, irgendwie das Gesicht in die Bettdecke grabt und einfach nur denkt, warum? Warum muss das jetzt geschehen? Warum muss mir das jetzt passieren? Und ich glaube, so in etwa wird Jesus sich da gefühlt haben. Wobei natürlich seine Situation, ne, mit dem sicheren Tod vor Auge zumindest viel dramatischer ist als das, was ich bisher erlebt habe. Und dieser Jesus, der da wirklich, ne, in Todesangst betet, passt auf einmal gar nicht mehr zu dem Bild, was hier im Jesaja-Text gezeichnet wird. Von dem Jesus, der stark ist, der sich hart macht und das aushält. Aber Jesus betet weiter. Und zwar betet er zu Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist gehorsam bis in den Tod, weil er voll und ganz darauf vertraut, dass Gottes Plan gut und richtig ist, dass Gottes Wille das Richtige ist. Und auch wenn Jesus dann wieder auferstanden ist und am Ende alles gut ist, hätte Jesus ja eigentlich gut auf diese ganzen Qualen und den Tod am Kreuz verzichten können. Deswegen ist die Frage, warum musste er das eigentlich durchleiden? Und bei Jesus wissen wir das. Wir wissen es aus dem Neuen Testament. Und es steht aber auch schon bei Jesaja, ein bisschen später im 53. Kapitel, die Verse 4 bis 6. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesus ist für uns gestorben, damit uns unsere Schuld, unsere Sünden vergeben werden können, damit wir dann zu Gott kommen können und das ewige Leben erhalten können. Jesus wusste das und Jesus hat sich darauf eingelassen, ist für Gottes Willen eingestanden und ist dafür gestorben. Und das finde ich stark. Und was ich genauso stark finde, ist, dass Alfred Delp, der Pater, von dem ich am Anfang berichtet habe, genau das Gleiche gemacht hat. Er wurde zuerst angeklagt, des Mitwissens an diesem Attentat auf Hitler. Der Klagepunkt wurde aber fallen gelassen und er wurde letztendlich nur für seine religiöse Gesinnung verurteilt. Ihm wurde dann irgendwann sogar angeboten, ihn freizulassen, wenn er aus dem Jesuitenorden austritt. Hat er aber nicht gemacht. Und kurz nach seiner Verurteilung hat er noch etwas aufgeschrieben. Und das zeigt, dass er genauso wie Jesus sich für andere hingegeben hat. Und zwar schrieb er kurz nach seiner Verurteilung: Es sollen einmal andere besser und glücklicher leben dürfen, weil wir gestorben sind. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir leben ja zum Glück in einer Gesellschaft, in der wir keine Angst davor haben müssen, wegen unserer Religion irgendwie verfolgt oder sogar hingerichtet zu werden. Aber ich glaube, dass uns dieser Text einiges über das Leid an sich sagt. Und zwar an allererster Stelle sagt er uns, dass es Leid gibt, dass wir Leid erfahren, auch wenn wir Christen sind. Ganz egal, wie stark wir glauben oder was für gute Christen wir sind, das Leid wird es hier auf der Erde immer geben. Und er sagt uns was darüber, wie wir mit dem Leid umgehen können. Wenn wir leiden, dann denke ich, sollten wir das ernst nehmen. Ich habe mal von einer Familie gehört, ich glaube irgendwo in Afrika, die waren in einer Gemeinde, die war richtig super. Da wurden richtig tolle, freudige Gottesdienste richtig gefeiert, mit viel Musik, mit Fröhlichkeit. Da konnte man richtig spüren, wie sich die Menschen über Gott freuen. Und dann ist aber in der Familie ein Kind gestorben. Und die Familie wurde sehr, sehr traurig. Und für diese Trauer war in der Gemeinde überhaupt gar kein Platz. Die wurde abgetan, wahrscheinlich mit so Argumenten wie, ja, ne, irgendwann sind wir alle im Himmel, dann ist alles wieder gut. Aber so leicht kann man da nicht getröstet werden. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir unser eigenes Leid und natürlich auch das Leid der anderen wirklich ernst nehmen. Und wenn man leidet, dann gibt es, glaube ich, keine Skala, an der man objektiv messen kann, wie stark das Leid denn jetzt ist. Deswegen zum Beispiel, liebe Frauen, wenn eure Männer einen kleinen Schnupfen haben und leiden wie unter einer großen Grippe, dann lasst sie leiden und hegt sie und pflegt sie ein bisschen. Und wenn sie dann tatsächlich eine große Grippe bekommen und den Tod vor Augen sehen, dann tröstet sie und sagt ihnen, wird alles wieder gut. Spaß beiseite. Ich glaube einfach, dass Leid subjektiv empfunden wird und dass deswegen jeder auch das Recht haben sollte, das Leid, das er gerade empfindet, so zu empfinden, wie er es gerade tut. Es gibt aber natürlich noch ganz andere Beispiele von Leid, die viel heftiger sind als ein kleiner Schnupfen oder eine Grippe. Wenn zum Beispiel dann der Partner sagt, du, ich habe da jemand anderes kennengelernt. Oder wenn ein geliebter Mensch stirbt. Oder wenn man nach Monaten oder sogar Jahren sich immer wieder beworben hat und sich weitergebildet hat und einfach keinen Job findet. Oder wenn man mit der Diagnose einer tödlichen Krankheit konfrontiert wird, dann sind das einfach Sachen, die einen schlichtweg umhauen können oder die einen über die lange Zeit auf Dauer einfach zermürben. Und ich denke, auch dann ist es wichtig, das Leid wirklich so anzusehen, wie es ist. Nicht irgendwas zu verdrängen, nicht versuchen, irgendwas schön zu reden, sondern wirklich vielleicht mal ganz klar zu sagen, das ist wirklich scheiße, so wie es ist. Aber dann sich nicht von dem Leid kleinkriegen lassen. Nicht zulassen, dass dann dieses Leid auf einmal das ganze Leben bestimmt und sich alles nur noch darum dreht. Mein bester Freund, der vor 4 Jahren gestorben ist, der hat mir sehr eindrucksvoll gezeigt, wie das gehen kann. Er hatte von Geburt an Muskelschwund. Das ist eine Krankheit, die in Schüben verläuft, wo bei jedem Schub der Körper Muskeln abbaut, die dann nicht wieder aufgebaut werden können. Und obwohl seine Krankheit wirklich offensichtlich war, dadurch, dass er im Rollstuhl saß und ohne fremde Hilfe kaum was machen konnte, hat diese Krankheit sein Leben nie beherrscht. Er hat alles mitgemacht, was er mitmachen konnte. Er ist mit uns auf Jugendfreizeiten gefahren, wir waren auf zig Konzerten, sind abends um die Häuser gezogen. Und ich weiß noch einmal, da waren wir auf einem Konzert, auf so einem Schulbandkonzert, wo mehrere Bands gespielt haben. Und eine Band warf dann so einen Stapel Flyer in die Menge mit Werbung für den nächsten Auftritt. Und da stand dann drauf, bringt alles mit, was laufen kann. Und ich habe ihm dann diesen Flyer gezeigt und er las sich das durch, sagte kurz, ja, ist wohl so. Und damit war das Thema für ihn erledigt. Es war scheiße, was da drauf stand, aber er hat sich davon nicht beirren lassen und wir haben dann einfach weiter gefeiert. Und er konnte auch über seine Krankheit und darüber, dass er nicht laufen konnte, konnte auch herzhaft lachen. Ich weiß noch einmal, das war eine Situation, da haben wir 2 Leute sehr geschockt. Zwar waren wir irgendwie auf der Reeperbahn, weil wir da zum Konzert wollten und ich hatte mir irgendwo Döner gekauft, konnte ihn nicht schieben und also standen wir da, während ich den Döner aß, irgendwo vor so einer Glücksspielhalle. Und dann kam irgendwie eine ältere Dame an, die sich irgendwie kaum noch auf den Beinen halten konnte und ging irgendwie in diese Halle hinein. Wahrscheinlich ist sie da dann irgendwie zusammengebrochen, denn ein paar Minuten später kam ein Krankenwagen an. Und dann stiegen 2 Sanitäter aus, guckten sich irgendwie sehr orientierungslos um und ich fing dann an zu winken und schrie, Hilfe, Hilfe, er kann nicht mehr laufen. Ich werde diesen Blick von diesen beiden Sanitätern nie vergessen, die waren komplett geschockt. aber was mir noch viel besser in Erinnerung geblieben ist, ist, wie Nico dann prustend anfing zu lachen. Und das wurde dann bei uns tatsächlich nicht so ein Running Gag, weil man das nicht oft anbringen konnte, aber es war einfach so eine Situation, an die wir uns gerne erinnert haben, weil es einfach für uns beide saukomisch war. Wir haben uns nicht oft über seine Krankheit unterhalten, aber wenn wir darüber gesprochen haben, dann konnte ich wirklich ehrlich und offen alles fragen, sogar ne, ein eigentliches Tabuthema, was denn seine Lebenserwartung ist, wie das mit dem Tod und so da zu erwarten ist. Aber eine Sache, über die wir merkwürdigerweise nie gesprochen haben, ist, ob er sich mal gefragt hat, warum ihn das jetzt eigentlich getroffen hat. Was ja eigentlich eine Frage ist, die wir Menschen bei solchen Sachen immer ganz schnell stellen. Ich weiß nicht, wer von euch vor 2 Wochen hier war, als Eckhard Krause über den Blindgeborenen gepredigt hat. Da haben die Jünger diesen blinden Mann gesehen und haben Jesus sofort gefragt, als allererstes, warum ist er eigentlich blind geboren? Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Wofür ist das eigentlich die Strafe? Und Jesus' Antwort war eigentlich schon ein bisschen ungeheuerlich, weil er sagte, das ist nicht die Strafe für irgendwas, sondern das er ist blind, damit Gott ein Wunder an ihm vollbringen oder zeigen kann. Also auf die Spitze getrieben könnte man sagen, der ist eigentlich nur blind geboren, damit Gott jetzt ein Exempel an ihm statuieren kann. Das ist eigentlich erstmal ziemlich heftig. Aber eine ganz positive Seite von dieser Antwort ist, dieses Blindgeborensein ist nicht die Strafe für irgendwas. Das heißt, damit löscht Jesus erstmal den Gedanken aus, dass Leid, was wir erfahren, eine Strafe für irgendetwas sein muss. Dann ist es natürlich trotzdem, erscheint es einem noch ziemlich ungerecht, dass dieser Mann da sein halbes oder dreiviertel seines Lebens, weiß ja nicht, wie alt er war, blind leben musste, nur damit Gott dann da ein Wunder vollbringen kann. Vielleicht relativiert sich das ein bisschen, wenn man dann das Happy End der Geschichte kennt. Aber trotzdem ist es irgendwie ungerecht. Aber wenn man sich dann nochmal den Text anguckt oder im Neuen Testament anguckt, was Jesus durchgemacht hat, was Jesus durchlitten hat, dann empfindet man das von Gott vielleicht nicht mehr so ungerecht, wenn man sieht, dass Gott viel mehr als das selber für uns durchgemacht hat. Ich glaube nicht, dass zwingend jedes Leid, was wir erfahren, von Gott gegeben ist, damit irgendein höherer Sinn erfüllt wird, damit irgendwas anderes zum Guten geführt wird, sei es für uns oder für jemand anders. Aber ich glaube, dass es gut ist, so wie Paulus das sagt, auch das Leid aus Gottes Hand zu nehmen. Nicht im Glauben daran, dass das Leid wirklich so von Gott gewollt und von Gott gegeben ist, aber auf jeden Fall in dem Vertrauen darauf, dass Gott auch aus dem schlimmsten Leid etwas Gutes machen kann. Auch wenn das Gute vielleicht nicht immer etwas Gutes für uns ist, sondern auch mal was Gutes für andere. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Und ich würde das versuche, so gut ich kann, das genau so zu leben. Aber ich glaube, wenn man dann wirklich in so einer richtig schweren Krise drinsteckt, ist es nicht leicht. Ich möchte euch trotzdem noch einen Text aus dem 2. Korintherbrief vorlesen, der das Ganze nochmal ein bisschen anders erklärt, wie das sein kann. 2. Korinther, 4. Kapitel. Die Verse 16 bis 18. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Mir gefällt dieses Bild von dem inneren und dem äußeren Menschen sehr gut, weil ich glaube, dass wir als Christen immer in diesem Konflikt leben werden hier auf der Erde. Zum einen durch Jesus Christus wirklich ganz bei Gott zu sein und zum anderen aber trotzdem noch hier in der Welt zu sein mit all dem Leid, was dazugehört, mit Not, mit Streit, Krieg, Krankheit, Tod. Und wenn man aber diese Gewissheit hat, dass Gott alles zum Guten kommen lässt und dieses Leid, was wir hier erfahren, nur zeitlich ist und aber die große Herrlichkeit bei Gott danach ewig ist, dann ist das, glaube ich, schon mal ein Gedanke, der Trost spenden kann und der hilft. Und dass das so ist, das weiß der innere Mensch, der Heilige Geist in uns, den Gott in uns eingepflanzt hat. Und ich glaube aber einfach nur das mal zu wissen und das zu glauben, reicht allein noch nicht aus. Aber hier steht im Text auch, dass unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Und ich glaube, das ist die Zusage von Gott an uns, dass er uns hilft, da durchzukommen, dass er uns da durchträgt. So wie er auch so eine schlimme Krise damals am Kreuz schon durchgemacht hat. Und genau das sagt auch der letzte Vers des Predigttextes. Wer von euch fragt nach dem Herrn? Wer hört auf seinen Bevollmächtigten? Er darf wissen, auch wenn sein Weg durchs Dunkel führt und er nirgends ein Licht sieht, auf den Herrn kann er sich verlassen. Sein Gott hält und führt ihn. Amen.